Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich freue mich, dass es offenbar ein spannendes Thema ist, die Botschaft des Schicksals sich einmal anzuschauen. Also etwas, was uns ja wirklich alle betrifft, tagtäglich irgendwo. Die Dinge, die uns so zustoßen und unserem Leben manchmal eine etwas andere Richtung geben, als wir gedacht haben vorher, und dass wir manchmal schmerzhaft empfinden, manchmal aber auch nach Jahren darauf kommen, dass es uns erst recht eine gute Richtung gewesen hat. Dem werden wir mal ein bisschen nachforschen. Ich möchte einfach einmal beginnen zur Einleitung mit ein paar Worten von Goethe, die wahrscheinlich bekannt sind aus den Urworten Orphisch. Daimon, wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, die Sonne stand, zum Gruße der Planeten bist also bald und fort gediehen, nach dem Gesetz, wonach du angetreten. So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen, so sagten schon Sibyllen, so Propheten. Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt geprägte Form, die lebend sich entwickelt. Das Schicksal ist eine merkwürdige Sache und etwas, was schwer zu verstehen ist, im Grunde schwer zu verstehen, vor allem für uns heutige sogenannte moderne Menschen. Nicht wahr, wenn man in die Vergangenheit zurückblickt, in andere Kulturen, so hatten sie immer eine sehr starke Beziehung zu den Kräften, die sie eben als das Schicksal bezeichnet haben. Wenn man schaut in die griechische Mythologie, da findet man eine eigene Göttin, die mit dem Schicksal zusammenhängt und mit ihren Gehilfinnen. Ebenso in der nordischen Mythologie, wo es die Nornen sind, die mit den Schicksalsfaden zusammenhängen. Man hatte also die Anschauung, es ist etwas wie eine höhere Macht, die uns aber leitet und führt und mit einer gewissen Weisheit auch führt. Wenn wir es jetzt aus der rein irdischen Perspektive, in der wir heute drinnen stehen, betrachten, erscheint es uns eher als Unglück, wenn uns etwas zustößt, wenn wir einer schweren Krankheit verfallen, in einen Unfall hinein verwickelt werden oder so, dann denken wir uns, na, das ist etwas, was meinen Lebensweg jetzt durchkreuzt, etwas, was mich ungewollt trifft. Und das ist jetzt die Frage, ob es wirklich ein reiner Zufall ist, dass einem die Dinge passieren, oder ob darin sozusagen eine für uns lesbare Botschaft steckt. Eine, wie soll ich sagen, eine Aufgabe, die uns aufgegeben wird oder die wir uns vielleicht selber in gewisser Weise aufgeben. Nicht wahr? Das ist die Frage, nämlich wer hinter dem Schicksal wirklich steckt. In alter Zeit hat man eben die Götter dafür verantwortlich gemacht. Also eine Macht, die über uns steht. Und dem wollen wir vielleicht auch ein bisschen nachspüren, welche Macht das eben ist, mit der wir es zu tun haben. Weil wir unterliegen alle diesen Gesetzmäßigkeiten. Und wir müssen dabei aber natürlich einen Blick auf das ganze Menschenwesen werfen. Denn wenn wir den Menschen nur als körperliches Wesen auffassen, also als so, weiß ich nicht, 70, 80 Kilo aus Fleisch und Blut bestehend, den physikalisch-chemischen Gesetzen folgend, dann ist das Schicksal an sich etwas Unerklärbares, etwas Zufälliges. Ich meine, wir können uns natürlich viele Dinge schon erklären, die uns zustoßen. Also zum Beispiel, wenn einer Alkoholiker ist, wird es nicht verwunderlich sein, wenn er im späteren Alter Probleme mit der Leber zum Beispiel bekommt oder vielleicht leichter in einen Verkehrsunfall verwickelt wird, wenn er sogar betrunken fährt, was auch gelegentlich vorkommen soll. Also da ist es absehbar, da kennen wir die Ursache, warum etwas passiert. Aber was wir als das eigentliche Schicksal betrachten, ist ja gerade das, wo uns etwas passiert, mit dem wir jetzt im Moment gar nicht rechnen, wo wir gar nicht wissen, warum uns das zustößt, was so wie aus heiterem Himmel auf uns herniederfährt. Und doch ist es eine ganz gute Übung, einmal dem Schicksal näher zu kommen, da braucht man gar keine besonderen spirituellen Annahmen oder so zu machen, einmal sich vorzustellen, die Dinge, die mir passiert sind, von denen ich so mir ganz bewusst bin, ich habe die nicht bewusst angestrebt und sie sind mir eigentlich in die Quere gekommen. Sich einmal vorzustellen, wie wäre es, wenn ich selbst jemand beauftragt hätte oder selbst die Bedingungen geschaffen hätte, dass mich das gerade jetzt und hier trifft. Und ich hätte nur in der Zwischenzeit vergessen, dass ich irgendwem den Auftrag gegeben habe, das zu tun. Also zum Beispiel, machen wir es ganz bildhaft, Sie gehen irgendwo auf der Straße, es fällt ein Dachziegel herunter und trifft Sie, weiß nicht, auf der Schulter und Sie haben eine Verletzung jetzt und müssen dann 4 Wochen mit dem Gipsarm herumlaufen. Jetzt versuchen Sie sich einmal vorzustellen, Sie hätten 30 Jahre früher schon jemand beauftragt, der genau zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn Sie dort vorbeigehen, da hinaufklettert auf das Dach unter großen Mühen und Gefahren, dort einen Ziegelstein lockert, den Dachziegel nämlich, und so das arrangiert, dass der gerade herunterfällt. Das ist eine groteske Annahme, gebe ich zu. Aber versuchen Sie es einmal bei Situationen, die Sie im Leben getroffen hat. Ich denke, alle werden irgendwo Schicksalsschläge erlebt haben. Versuchen Sie sich einmal diese Situation so vorzustellen, als würden Sie selbst als treibende Kraft, als Auftraggeber dahinter stecken. Und Sie werden sehen, wenn Sie das öfter machen, bekommen Sie eine andere Beziehung zu Ihrem Schicksal. Sie bekommen nämlich auf jeden Fall mal die Beziehung, dass Sie nicht sagen, wieso trifft das gerade ausgerechnet mich, warum bin ich der Arme, der getroffen wird, ich kann mir das nicht erklären. Sie werden lernen, auf jeden Fall damit leichter mit Ihrem Schicksal nicht zu hadern. Das ist einmal was ganz Wichtiges. Das Schicksal aufzufassen als etwas, was nicht nur ein Schlag ist, der mich trifft, sondern das zugleich auch eine Chance ist, die sich mir bietet, einen anderen Weg einzuschlagen, der vielleicht gerade der Weg ist, der mich dorthin führt, wo ich in Wahrheit hin will. Der Punkt ist nämlich der, nicht weil wir gehen ins Leben, haben vielleicht eine gewisse Lebensplanung, wollen dieses und jenes erreichen, steuern auf dieses Ziel zu, und in Wahrheit ist das gar nicht das, was unserem eigentlichen Wesen entspricht. Sondern es ist etwas, wo wir gefunden haben, ja, vielleicht da kann ich viel Geld verdienen und habe ein schönes Haus und das ist wunderbar. Es sind ja keine schlechten Ziele an sich, aber vielleicht ist es, es steckt in mir noch ganz etwas anderes drinnen, was ich auf diesem Lebenswege gar nicht ausleben könnte und was eigentlich heraus will. Manche Menschen haben das Glück, dass schon in der Jugend irgendwas in ihnen zu brennen beginnt, wo sie sagen, ich muss das tun. Und da ist ganz egal, wie viel ich dabei verdiene oder sonst was, ich muss es aus meinem innersten Kern heraus. Und wir leben aber nicht Tag ein, Tag aus in Wahrheit aus unserem innersten Kern, sondern heute halt unter den Notwendigkeiten, unser Leben zu erhalten und weiß Gott, was auf uns zukommt. Aber in jedem von uns, ich bin überzeugt, in jedem von uns steckt irgendwas, wo wir sagen, das muss ich tun. Oder wo wir es uns zumindest sagen sollten. Das heißt, es schläft oft tief im Unterbewussten irgendwo. Also der erste Punkt ist, auf den ich Sie hinweisen möchte, einmal zu überlegen, Sie müssen mir ja nicht zustimmen dabei, es soll ja nur ein Gedankenanstoß sein, zu überlegen, ob das, was wir normal im Alltagsbewusstsein von uns selbst und von unseren eigenen Wünschen wissen, ob das schon alles ist, von uns nämlich. Und ob nicht ein viel wesentlicherer Teil von uns oft lange, lange Zeit irgendwo im Untergrund oder darunter schlummert und ohne uns im Alltagsleben bewusst zu werden. Ob nicht ein, ja, wie soll ich sagen, höherer, weiserer Mensch in uns lebt, der bestimmte Dinge will und der uns dorthin führt, wo wir hingehören. Das Gesetz, nach dem wir angetreten, was Goethe da meint, das sind wir selbst. Und jeder Mensch hat ein, wie soll ich sagen, individuelles Gesetz, nach dem er angetreten ist. Das ist das, was ihn zum Individuum macht. Das ist das, was ihn zu einem ganz besonderen Menschen macht. Das ist das, wodurch er im Grunde die Welt um etwas bereichern kann, was niemand anderer könnte. Jeder Mensch ist in dieser Art in Wahrheit einzigartig. Und Menschen sind nicht so einfach ersetzbar. Ja, vielleicht für die äußeren Funktionen natürlich. Also es kann ein anderer auch Schuhe machen oder einen Computer reparieren oder so, an dem mangelt es nicht. Aber jeder Mensch hat eine ganz besondere Gabe, die er aus der heraus ja etwas anderen Menschen in Wahrheit geben kann. Und da fängt es die eigentliche, wirkliche menschliche Dimension an, die wir haben. Und Schicksal zu begreifen heißt auch, Mut zu haben, dieses höhere Ich von uns zu entdecken, sich auf den Weg zu machen dorthin. Ich sage bewusst den Mut zu haben, weil es eben nicht immer bequem ist. Weil wenn dieser innere Kern in uns zur Tätigkeit kommt, dann muss er eigentlich immer rechnen, dass er auf Widerstände stößt dabei. Auf Widerstände nämlich vor allem, gar nicht so direkt aus der Außenwelt, sondern mal auf die Widerstände, die aus einem Selbst auch kommen. Es, wie sagt es der Goethe, das ist schon so schön im Faust, zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Und
ja.
Aha, naja, unser Schicksal ist die sehr gut. Ja, zwischen Licht und Finsternis, da stehen wir irgendwo dazwischen. Und wir haben beide Seiten. Die eine Seite ist die, wo wir halt im Grund, was ja nichts Schlechtes ist, einfach das Leben genießen wollen, Freude haben wollen, einen gewissen Egoismus von mir aus ausleben, sagen, wir wollen das, wir brauchen das und jenes, was wir auch wirklich brauchen, um überleben zu können. Aber das ist noch nicht das Höhere in uns. Das Höhere ist etwas, was mehr ist. Das ist ein Licht, das, wie soll ich sagen, ausstrahlt in die Welt. In meinem Großen geschieht es, wenn einer Künstler ist oder was dann und mit seinen Werken in die Welt tritt und den Menschen etwas gibt. Dadurch, wenn einer Musiker ist, Komponist ist, Schauspieler ist, von mir aus alles Mögliche. Aber in Wahrheit sind wir das alle. Wir alle haben etwas zu geben anderen Menschen. Ich meine, wenn das nicht so wäre, gäbe es überhaupt keine menschliche Gemeinschaft in Wahrheit. Wir haben eigentlich in der menschlichen Gemeinschaft immer zu kämpfen, die Waage irgendwo zu halten zwischen dem notwendigen Egoismus, den wir brauchen, weil jeder von uns braucht etwas für sich. Wir brauchen Luft zum Atmen, wir brauchen irgendeine Bekleidung, möglichst irgendein Dach über dem Kopf, was ohnehin viele Menschen in der Welt in Wahrheit nicht haben, aber gewisse Grundbedingungen sind überhaupt nötig, für uns als Einzelmensch nötig, damit wir überhaupt leben können auf der Welt. Aber das ist noch nicht das, was uns so zum eigentlichen Menschen macht. Es gibt darüber etwas, was wir geben können. Und dieser höhere Mensch, den zu entdecken, diese Selbsterkenntnis anzustreben, war auch in den alten Kulturen immer wieder das Ziel. Also namentlich besonders bei den Griechen ging es ganz stark darüber, Mensch, erkenne dich selbst. Also über dem Tempel von Delphi stand das groß, Mensch, erkenne dich selbst. Und damit war ihm nicht gemeint, naja, ich bin der Herr Müller oder der Herr Meier oder weiß ich nicht, der Herr Sokrates halt in Griechenland, bin so und so alt und bin halt, weiß ich nicht, Bildhauer oder sonst was. Das sind die Äußerlichkeiten des Lebens. Es geht um die Erkenntnis des Tieferen, was uns eben nicht so klar ist, wo eigentlich mindestens, ich sage einmal bewusst mindestens, ein ganzes Leben dazugehört, um dem näher zu kommen, was da in uns steckt. Das heißt, diesen höheren Menschen zu erfassen, der nämlich mit unserem Schicksal zu tun hat, ist ein Erkenntnisprozess, der in Gang kommen muss. Das wird uns nicht gegeben. Wir können sagen, ja, ich schlafe darüber, ich begnüge mich mit dem, was das Alltagsleben bringt, was anders will ich nicht wissen. Wenn ich mehr wissen will, dann muss ich selbsttätig diese Erkenntnis anstreben. Das war eine große Erkenntnis, die zum Beispiel auch schon im Buddhismus drinnen liegt. Im Buddhismus, wie überhaupt in den ganzen altorientalischen Religionen, war es ja so, dass man davon ausgegangen ist, dass der Mensch nicht nur einmal auf Erden lebt, sondern dass er wiederholte Male auf Erden lebt. Und man hat das im Orient, in den alten Religionen, eigentlich als Verhängnis empfunden. als etwas Schmerzvolles. Denn im Buddhismus ist es dann sozusagen auf den Gipfelpunkt gebracht worden, also alles Dasein ist Leid. Krankheit ist Leid, Tod ist Leid, mit Ungeliebtem vereint zu sein ist Leid, von Geliebtem getrennt zu sein ist Leid. Also im Grunde ist das ganze Erdendasein in Summe gesehen leidvoll, auch wenn hier und da ein paar freudige Momente sind. Aber das ist die typische orientalische Einstellung, also letztlich ist es leidvoll, das überwiegt. Und man muss einen Weg suchen, sich aus diesem Leid zu befreien. Naja, wie tue ich das? Man könnte jetzt sagen, will ich nicht empfehlen, aber es wäre eine erste Idee, auf die man kommt, gut, dann begeht man Selbstmord, dann ist es vorbei, dann ist also dieses leidvolle Leben vorbei. Die Frage ist, was kommt danach? Ist da irgendwas? Also in den altorientalischen Religionen, überhaupt in allen Religionen, ist man überzeugt, dass irgendwas danach ist und dass das Folgen hat, wenn man selbst also in dieses Schicksal eingreift und sich den Weg verkürzen will, dass also dann auf jeden Fall irgendwie der Aufenthalt danach nicht sehr angenehm ist. Und vor allem, wenn man dann auch noch an Wiedergeburt glaubt und davon überzeugt ist, baut man sich ein schlechtes Schicksal fürs nächste Leben. Das heißt, man hat so ziemlich die Garantie, dass das nächste Leben, zu dem man zwangsläufig herunterkommt, noch problematischer wird und dass man noch mehr Hürden sich in den Weg legt. Und das war man sich im Buddhismus ganz besonders bewusst, im Hinduismus hat es auch schon begonnen, aber ganz stark dann eben im Buddhismus, dass Buddha gesagt hat, also es muss ein Weg gefunden werden, sich aus diesem Leiden endgültig zu befreien, und da nützt es nicht nur aus dem einen Leben auszusteigen, sondern ich muss aus diesem unheilvollen Kreislauf der Wiedergeburten aussteigen. Das wurde also in den orientalischen Religionen, wird auch heute noch eben als Unglück im Grunde empfunden. Und hieß es dann im Buddhismus, ja, der Mensch muss eben zu einer Erkenntnis kommen, erstens einmal, dass alles irdische Dasein leidvoll ist, dass er sich da keiner Illusion hingeben sollte, auch wenn noch so viele schöne Momente auch drinnen sollen, in Summe ist es leidvoll, und da sollten wir nicht die Augen davor verschließen. Und das Zweite, was ist die Ursache dieser Leiden? Warum leiden wir eigentlich? Also man kann es einmal als Tatsache feststellen, dass die erste der vier edlen Wahrheiten, von denen Buddha gesprochen hat. Die zweite war, was ist die Ursache davon? Die Ursache ist unser Durst, unsere Begierde nach Dasein, nach Dinge zu besitzen, schon allein einen irdischen Körper zu besitzen, sinnliche Genüsse zu erleben. Da steckt eine Begierde dahinter, und diese Begierde sei die Ursache, dass wir aber immer damit scheitern, weil sie ist im Grunde nie erfüllbar, sie ist unersättlich im Grunde. Und das Menschenwesen, so wie es hier auf Erden gebaut ist, zerbricht im Grunde letztlich daran, zuletzt dann durch Krankheit, durch Tod und so weiter, und das ist im Grunde eine Folge dieser Begierde, weil wenn ich da jetzt Bezug nehmen darf auf das, was ich vorher schon angedeutet habe, diese Begierde hängt auch mit dem Egoismus zusammen, mit dem, was ich nur für mich als einzelner Mensch für mich besitzen, erleben, erfahren will, und das erweist mich eigentlich sozusagen, so ist die Ansicht des Buddhismus, aus der Gesamtharmonie des Kosmos irgendwo heraus. Weil Egoismus heißt, wenn ich es extrem formuliere, ich isoliere mich. Ich isoliere mich von der Welt und strecke sozusagen nur die Hand als Räuber hinaus, um was in meinen Bereich hineinzuziehen, aber im Grunde will ich mit der Welt nichts zu tun haben draußen. Ich will nur alles in mich hineinziehen, und das ist, naja, die Ursache vieler, vieler Dinge, die in der Welt passieren. Schauen Sie sich die ganze Politik, schauen Sie sich die Wirtschaft an, das ist eine der Haupttriebkräfte. Ich meine, wir haben eine Politik, wir haben eine Wirtschaft, die großteils naja, jetzt sage ich es sehr direkt, auf Räubertum passiert. Ich will das jetzt gar nicht kritisieren, es ist vielleicht nicht vermeidbar, oder was heißt nicht vielleicht, offensichtlich nicht vermeidbar, bis jetzt zumindest. Also, und wenn wir hier jetzt beschließen, ab morgen sollte es anders sein, wird es wahrscheinlich nichts nützen, fürchte ich zumindest. Aber diese Kräfte sind da, das ist eben diese eine Art von Kräften. Und auf das weist Buddha eben ganz stark hin, dass man sich das aber jetzt ganz stark bewusst machen soll, und zwar in allen Details bewusst machen soll. Und eben vor allem erkennen soll, wie viel solcher Kräfte in mir sind. Weil so direkt schauen wir sie ja nicht gerne an. Weil wir halten uns meistens für sehr, sehr altruistisch und hilfsbereit und freundlich. Und in Wahrheit steckt viel mehr drinnen in unseren egoistischen Kräften, als wir glauben. Ich will das jetzt gar nicht als moralische Wertung abgeben, weil vieles davon eben wirklich, wie gesagt, notwendig ist zu unserer irdischen Existenz. Aber es ist da. Und wenn es gefährlich wird, es vor allem dann, wenn es irgendwo über die Massen herausbricht, an einem Ort und an einer Zeit, wo es nicht angebracht ist. Und das ist die Ursache für viele Dinge, die in der Welt passieren. Wenn man halt so nur die Zeitung aufschließt, alle Augenblick liest man von irgendwelchen Grauslichkeiten, die irgendwo passieren und wo man sich denkt, wie kann ein Mensch so etwas tun? Wie ist ein Mensch fähig dazu? Das ist doch so oft die Rätselfrage. Wie kann ein Mensch so grausam, so bestialisch sein? Und dann rate ich einmal zu schauen, ob das nicht Kräfte sind, die uns allen drinnen stecken. Nur ein gutes Schicksal bewahrt uns in der Regel davor, dass diese Kräfte zur Unzeit und am falschen Ort freigesetzt werden. Und ich meine, es gab Zeiten, denken Sie an die Zeit, Nazi-Zeit zum Beispiel, was da passiert ist, wo so viele ganz biedere, brave Bürger plötzlich zu NS-Schergen wurden, wo man sich denkt, das ist ein braver Familienvater, bis in die höchsten Kreise hinauf war das. Und sind zu Taten einer Unmenschlichkeit fähig, die jedes Maß sprengt. Und man denkt sich, wo kommt das her? Wo kommt das her? Im Grunde liegt das in uns drinnen, tief im Unterbewussten liegt es drinnen. Und es gibt halt dann Schicksalssituationen, in denen das herausbrechen kann. Daher hat Buddha ganz recht zu sagen, das muss man sich aber ganz genau anschauen, was da drinnen ist. Und da gehört also Meditation dazu, da gehört also Entwicklung eines starken Bewusstseins dazu, um sich dieser Kräfte bewusst zu werden, die normalerweise ganz tief unter der Oberfläche des Bewusstseins sind. Wir haben jetzt unlängst von Dante in der Göttlichen Komödie das Inferno auf die Bühne gebracht, die Hölle. Da haben sie alle diese Kräfte drinnen. Und diese Hölle ist nicht irgendwo, die Hölle ist in uns, hier und jetzt, nirgends anders. Und wenn man nur so ein bisschen sich diese Bilder anschaut, sind es also mächtige, grausliche Bilder. Das ist ein Teil unseres Menschenwesens. Und Buddhismus sagt eben, wir müssen den Schleier der Illusion wegziehen, und so zu tun, als hätten wir das nicht. Also die Ursache des Leidens liegt darin, dass wir diese grauslichen Begierden in uns haben. Und wir müssen also uns etwas einfallen lassen. Und damit komme ich schon zur dritten der edlen Wahrheiten. Der Weg zur Überwindung des Leidens, der besteht nämlich darin, diese Begierden, die in uns drinnen stecken, sich nicht nur bewusst anzuschauen, sondern sie bewusst zu verwandeln in etwas anderes. Also sie aufzulösen in gewisser Weise. Sie aufzulösen, also in, soweit das eben irgendwo möglich ist. Das wird sicher nicht in einem Leben gelingen. Also so gesehen ist ganz klar, wenn man so tief nämlich in diese Dinge hineinschaut, wie ein Buddha etwa hineingeschaut hat und sieht, welche Kräfte da drinnen sind, auch in ihm noch, der ja erst sozusagen auf dem Weg zum Buddha im Grunde war, also zu einem, der dann nicht mehr inkarniert werden muss, weil er diese Begierde vollkommen abgestreift hat. Aber mit dem ist er noch nicht ins Leben gekommen. Ins Leben ist er noch mit einer ganzen Menge solcher Begierden gekommen, obwohl er schon viele Inkarnationen durchgemacht hat, in denen er an sich gearbeitet hat. Und das ist ein Punkt, der dann zu berücksichtigen ist und der sehr spricht dafür, dass es wiederholte Erdenleben gibt oder dass es zumindest vernünftig wäre, dass es sie gäbe, weil man unmöglich in einem Leben all diese Kräfte bewältigen kann. Das ist so groß, das ist so gewaltig, dass man wirklich viel zu tun hat. Und daher ist es aber auch verständlich, dass viele Menschen sich das nicht gerne ansehen wollen, sondern lieber so, ich bin eh brav und gut erzogen, ich habe eh nichts angestellt, was interessiert mich das? Weg damit. Nur man ist eben dann halt nicht gefeit, dass in Extremsituationen das alles aufbrechen kann. Das ist halt wie ein Vulkan, der vielleicht lange schläft und dann an irgendeinem Tag passiert es, dass er zum Ausbruch kommt. Und dann kommt man darauf mit meinem Ich, ich kann das nicht beherrschen, das geht mit mir durch. Das ist, wie soll ich sagen, ein Urviech, das mit mir durchgeht. Ja, weil Urviech ist gar nicht so schlecht gesagt wahrscheinlich, weil es ist etwas, was Verwandtschaft hat mit den tierischen Kräften. Wir haben ja auch eine Verwandtschaft mit dem Tier. Das Tier lebt von diesem Egoismus und braucht ihn. Nur es hat in der Natur draußen seine Instinkte, durch die dieser Egoismus geregelt ist. In ganz strikten Bahnen eigentlich. Also ein Löwe wird nicht zum Spaß einfach irgendwelche Beutetiere töten. Zum Spaß macht es ein Löwe nie. Wenn er satt ist, dann können die Impalas vor ihm vorbeihupfen und er gähnt hexenschläfrig und sagt, jetzt muss ich verdauen und das ist wichtiger. Bei Menschen ist es halt so, dass wir diese Instinkte fast nicht mehr haben. Und da ist unser Ich aufgerufen, diese Instinkte zu ersetzen und den Trieben ihm zu gebieten, halt. Ich brauche die zwar, Nahrungstrieb ist sicher notwendig, ich muss was essen, ich als irdisches Wesen kann ich nicht darauf verzichten, aber wo ist die Grenze? Muss es denn sein, dass 100, 150 Kilo werden oder habe ich wo eine Grenze, wobei das natürlich auch nicht so leicht ist, weil da spielen viele Rollen. Manche kämpfen damit, dass sie immer mehr an Umfang zunehmen und wissen gar nicht, wie sie dem Halt machen, obwohl sie eh schon ihre Begierden so zurückschrauben. Also da gibt es auch noch andere Dinge, die mitwirken im Hintergrund, also wo sehr im Untergrund etwas wirkt. Und diese Dinge kennenzulernen, also die Begierden zum Erlöschen zu bringen, das ist also diese dritte edle Wahrheit des Buddha. Also die zweite, sie zu erkennen einmal, ganz bewusst sich zu machen und dann im dritten Schritt daran zu arbeiten, sie zum Erlöschen zu bringen. Und die vierte edle Wahrheit ist dann der eigentliche Weg dazu, den er nennt den achtfachen Pfad, auf den will ich jetzt gar nicht im Detail eingehen. Er endet dann also in der Meditation, die entsprechend vorbereitet wird durch sieben vorbereitende Stufen. Und das gibt dem Menschen dann die geistige Kraft, diese Triebkräfte in sich zu beherrschen, nicht nur zu beherrschen, sondern sogar zu verwandeln und bis zu einem gewissen Grad zum Erlöschen zu bringen, sodass am Ende des Lebens nur mehr der Rest überbleibt, um das Leben bis dorthin zu bringen, aber der nicht mehr zu einer neuen Inkarnation hinunterdrängt. Das ist also das Ziel des Buddhismus. In der abendländischen Kultur ist ja dann, also zumindest als das Christentum aufgekommen ist, auch schon im Judentum, ist der Gedanke der Reinkarnation zunächst einmal ziemlich zurückgetreten. Nicht ganz, weil wenn man sich anschaut, also es gibt im Judentum, gibt's auch kabbalistische Lehren und dergleichen, die sehr wohl von Wiedergeburt sprechen, und zwar interessanterweise anders als in den orientalischen Religionen, als in den altorientalischen Religionen, das nicht nur negativ sehen, sondern es eigentlich sehen als eine wiederholte Chance, den Weg zum Göttlichen zu finden. Weil man sich eben dort auch sehr bewusst war, ja eben auch um die positiven Kräfte zu entwickeln, es reicht ein Leben in Wahrheit überhaupt nicht aus. Das wäre eigentlich Hokuspokus, wenn ich in einem Leben halt recht brav bin und dann husch dann bin ich im Göttlichen irgendwo für alle Ewigkeiten. Das hat man eigentlich gerade bei den tiefer sehenden Menschen geradezu als ungerecht empfunden. Dass dann der Mensch, wenn er so ein bisschen ein paar Anstrengungen gemacht hat, dann gleich für ewige Zeiten die Belohnung sozusagen bekommt, sondern es lag darin aber auch das Bewusstsein, ja, ich als Mensch muss doch dazu tätig sein, nicht nur abhängig davon, dass irgendwie Gott mich halt dann in die schöne Welt hineinzaubert, sondern eigentlich ich bin doch auch ein geistiges Wesen und auch verantwortlich für das, was ich tue und daher auch verantwortlich für meine eigene Besserung bis zu einem gewissen Grad. Dass es dazu Hilfe bedarf, göttlicher Hilfe von mir aus oder wie auch immer, das wurde natürlich zugegeben und als gut empfunden. Und ebenso ist es im Islam zum Beispiel, also im Großen und Ganzen ist im Islam auch Reinkarnation kein Thema. Also in der Regel nicht. Es ist höchstens die Verheißung, da dann ins Paradies zu kommen, wenn man entsprechende gute Taten vollbracht hat hier. Und dieses Paradies wird also sehr schön ausgemalt. Es ist eigentlich ein ziemlich irdisches Paradies von den Welten. Also es ist nicht sehr fern unserer irdischen Welt zumindest. Ist die Frage, ob das schon das Höchste ist. Aber es gibt auch durchaus im Islam tiefer blickende Menschen, die auch von Reinkarnation sprechen. Also viel in den Sufi-Schulen und so, da beschäftigt man sich sehr wohl mit Reinkarnation. Wobei man sagen muss, das Sufitum ist nicht eine rein islamische Erscheinung, weil das gab es schon, bevor es den Islam gab. Nur es ist dann also die vielfältigsten Verbindungen eingegangen. Sie kennen diese Sachen mit den tanzenden Derwischen und dergleichen, wo man in eine gewisse Ekstase kommt, durch diese Ekstase in ein erhöhtes Bewusstsein kommt oder ein anderes Bewusstsein jedenfalls kommt, in ein Trance-Bewusstsein, in dem man also mehr Dinge überschaut, als man eben im Alltagsleben überschaut. Also dort, wo mystische Strömungen oder so der verschiedensten Art oder ekstatische Strömungen waren, muss man nämlich unterscheiden. Mystik heißt eigentlich, so wie im Buddhismus, meditieren, im Lotussitz mit überschlagenen Beinen sitzen und ganz in das Innere konzentrieren sich, während das, was die Sufi-Mönche machen, die Ekstase ein ganz aus sich herausgehen ist. Sozusagen in die Geistigkeit der Welt einzugehen und dort zu lesen, was die Grundlage der Welt ist, während alle Art von Mystik ins eigene Innere sich versenkt, aber eben nicht bloß da oben, sondern in die unterbewussteren Bereiche, das heißt im Buddhismus meditiert man so mehr ins Sonnengeflecht hinein, in die tieferen Schichten, also um Bewusstseinslicht dort zu erwecken, wo wir normalerweise schlafen. Wir sind nämlich in Wahrheit sehr schläfrige Wesen. Den größten Teil unseres eigenen Wesens verschlafen wir. Schon mal, wenn Sie nur nehmen, rein körperlich, was wissen wir davon, was in unserem Körper sich abspielt? Kaum etwas. Ja, wenn uns was zu drücken anfängt, wenn eine Krankheit auftaucht und Schmerzen verursacht, dann fangen wir plötzlich an aufzuwachen und dann ist das Aufwachen gar nicht angenehm. Also wenn wir mit unserer heutigen Bewusstseinsfähigkeit für unseren ganzen Organismus aufwachen würden, würde man wahrscheinlich brüllen vor Schmerz und im nächsten Moment eh schon wieder ohnmächtig umfallen, weil wir es nicht ertragen würden. Weil Schmerz entsteht im Grunde dort, wo das Bewusstsein nicht fähig ist, diese Fülle zu ertragen. Das ist nämlich eine gewaltige Fülle. Was wir in unserem Oberbewusstsein haben, ist marginal. Im Verglichen mit dem, was in unserem ganzen Organismus rein nur waltet. Auch an Weisheit waltet in unserem Organismus. Weil es waltet eine ungeheure Weisheit in unserem Organismus, dass das ganze Ding funktioniert. In jeder einzelnen Zelle, was sich dort abspielt an Prozessen, wenn man es jetzt nur rein biochemisch betrachtet, da sind hunderttausende Prozesse, die gleichzeitig ablaufen. Und so, dass das alles zu einem Ganzen zusammenpasst. Wenn irgendwo an einer Stelle was nicht funktioniert, bricht die ganze Zelle zusammen. Und jetzt gibt's, weiß ich nicht, wie viele hunderttausende Millionen Zellen in unserem Körper, die alle so funktionieren müssen, dass zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Richtige passiert. das kann keine Wissenschaft bis heute ergründen. Wir kratzen ein bisschen dran. Und ich meine, es ist heute so, dass alle, ich glaube mittlerweile schon alle 5 Jahre sich das Wissen verdoppelt. Also wir sind eher rasant, aber was wir haben in den Bibliotheken ist lächerlich. Das ist nicht einmal ein Promille von dem, was sich abspielt, allein in einer einzigen Zelle. Also wir haben noch lang nicht alles durchschaut. Also daher, so bewundernswert die Wissenschaft ist, und ich bin selber Naturwissenschaftler, und so viel entdeckt hat und es gut ist, das entdeckt zu haben, wir sind weit, 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 weit davon entfernt, noch irgendwie einen Gesamtüberblick zu haben. Ja, einen Gesamtüberblick schon gar nicht. Also wir kennen nicht alle Details, und von Überblick will ich gar nicht reden, weil das ist eine eigene Weisheit, jetzt alle diese Faktoren zusammenzuschauen. Da wird es nämlich erst interessant, weil es ist ja nicht so, dass irgendeine Zelle was für sich tut, sondern sie tut etwas im Ganzen des Organismus und abgestimmt mit dem Ganzen. Und da kennen wir jetzt vielleicht ein paar Signalwege, wie da eine Steuerung drinnen ist. Wir stellen uns das ja heute alles sehr mechanisch im Grunde noch vor, so wie halt unsere Steuerungen sind oder elektronisch von mir aus. Aber da steckt ungeheure Weisheit drinnen. Von der wissen wir nichts. Die verschlafen wir vollkommen. Jetzt versuche ich Ihnen zu verraten, warum gerade das Gehirn das Instrument ist, mit dem wir denken. Weil es im Grunde das dümmste Organ ist. Das ist also gerade die Menge an Weisheit, die wir noch da packen irgendwo. Indem wir also da ein bisschen hineinschauen, was da passiert, oder uns spiegeln an diesen Gehirnprozessen. Wenn wir mit der Leber denken müssten, wir würden aufheulen vor Schmerz, weil unser Bewusstsein einfach zu klein, zu eng ist, um diese Weisheit zu ertragen. Das ist so bildlich gesprochen, wie wenn man mit bloßen Augen in die Sonne blickt, wo man genau mit einem Fernglas und dann erblindet man. Und erblindet man sofort, weil da so viel Kraft drinnen ist, die wir nicht ertragen würden. Wir vertragen also bis jetzt erst ein ganz abgedunkeltes Bewusstsein. Und trotzdem ist das Bewusstsein in der Geschichte der Menschheit gewachsen. Wir sind heute sicher bewusster als die Menschen noch vor 100 Jahren. Und wenn man gar 1000 Jahre zurückgeht, lebten die Menschen noch viel mehr in einer träumerischen Stimmung. Nicht, weil wir kennen ja auch verschiedene Bewusstseinszustände. Wir kennen den Wachzustand, wir kennen den Traumzustand, und dann wird es finster irgendwo so tief in der Nacht. Je weiter man zurückgeht in der Menschheitsentwicklung, desto mehr mussten die Menschen verzichten auf dieses Wachbewusstsein, was wir heute haben. Das war viel schwächer. Dafür war das Traumbewusstsein viel stärker und auch fast die ganze Nacht durch irgendwo da. Und bei Tag hat man halt auch mehr von der Außenwelt geträumt, in der Nacht mehr von, weiß ich nicht, von der Innenwelt oder sonst was. Und das ist ein heller und dunkler Werden dieses Träumens. Bei uns, das ist sehr auffällig, und es ist auch auffällig, gerade als das Zeitalter des Rationalismus, also der starken Verstandestätigkeit, begonnen hat, dass da einerseits das wache Tagesbewusstsein immer stärker herausgekommen ist, andererseits auch immer stärker, dass es in der Nacht finster ist. Gerade so eine Übergangszeit, wo man träumt. Strenge Rationalisten behaupten dann von sich, ich habe noch nie geträumt. Was nicht stimmt, das heißt nur, er ist sich dessen nicht bewusst geworden, dass dauernd eigentlich Träume durchflimmern. Jetzt, wie wir da sitzen, flimmern ununterbrochen in uns Träume durch. Nur es wird jetzt überstrahlt vom Tagesbewusstsein, also bemerken wir es nicht. Aber da ist es immer. Das ist so, wie wenn ich bei Tag in den Himmel schaue, sehe ich die Sterne nicht, aber sie sind trotzdem da. Sie werden nur überstrahlt vom Sonnenlicht, und so ist es hier auch. Lessing zum Beispiel war so ein Mensch, der gesagt hat, ich bin ein so nüchterner Rationalist, der Aufklärer Lessing, dass ich noch nie in meinem Leben geträumt habe. Lessing interessanterweise war aber auch der Mensch, der die Reinkarnationsidee gefasst hat. Im abendländischen Sinn. Sein altes Werk eigentlich, also das er kurz vor seinem Lebensende verfasst hat, ganz interessantes Werk, heißt Die Erziehung des Menschengeschlechtes. Und da geht es im Kern darum, ja, wodurch kommt die ganze Kultur, die ganze Menschheitsentwicklung vorwärts, was ist der eigentliche Motor dieser Entwicklung? Und Er gibt viele, viele Beispiele dafür zunächst. Es geht also ellenlang über viele Paragraphen. Und zum Schluss in den letzten Paragraphen enthüllt er, was seiner Meinung nach die Ursache ist. Weil die einzelnen Menschen immer wieder kommen und in jeder neuen Inkarnation einen Schritt weitergehen und sich entwickeln und dadurch auch die Kultur weiterentwickeln. Sie fangen sozusagen nicht immer wieder bei Null an, sondern sie kommen mit Fähigkeiten, die sie schon aus einer Vergangenheit mitbringen und auf die können sie aufbauen in gewisser Weise und dadurch können sie im nächsten Leben ein Schrittchen weiterkommen. Natürlich kann man auch einmal straucheln, es kann auch passieren und man fällt wieder ein bisschen zurück. Also es ist nicht immer ganz kontinuierlich, aber in Summe gesehen sieht er in den Menschen, die sich reinkarnieren, den eigentlichen Motor der ganzen Menschheitsentwicklung. Und dann sagt er, Reinkarnation ist aber eben nicht irgendwas Böses oder was Leidvolles. Ja, sicher, Leid ist damit verbunden, aber viel größer als das Leid ist die Chance für den Menschen, sich zu entwickeln. Und er muss eigentlich Lust und Freude haben, immer wieder zu kommen und etwas tun zu können, weil er wird in seinem Ich, in seiner Individualität dadurch immer reifer und stärker. Und das ist eine besondere Qualität. Hängt dieser Unterschied zur orientalischen Auffassung hängt auch damit zusammen, dass man sich in den altorientalischen Kulturen dieser eigentlichen Individualität des Menschen noch nicht so bewusst war. Es gilt auch für den Buddhismus bis zu einem gewissen Grad. Muss ich dann nämlich gleich erklären, wie dort die Reinkarnation gedacht wird. Sie haben noch nicht dieses starke Bewusstsein für das individuelle Ich des Menschen, sondern es ist eher noch das Kollektiv, die Familie, die Gruppe, das Volk, der Stamm, zu dem man dazugehört. Das geht weit, wenn man nimmt das israelitische Volk, fühlt es sich als das auserwählte Volk, da geht es eigentlich um dieses Stammes-Ich. Um dieses Ich des Stammes, der Stämme Israels zunächst oder dann sogar noch konzentrierter des einen Stammes Juda, weil es waren eigentlich 12 Stämme Israels zunächst. Also es konzentriert sich dann noch auf einen Stamm, aber das ist noch nicht wirklich Individualbewusstsein. In der Bibel findet man das ganz deutlich. Wenn man es zu lesen versteht, wenn man nämlich zurückschaut, da sind ja so viele Geschlechtsregister, Abstammungsregister drinnen in der Bibel, in den Büchern Moses zum Beispiel. Und dann stoßt man auf die Geschichte mit dem Methusalem und das kennen Sie, der ist 900 irgendwas Jahre alt geworden, denkt man sich, also das muss aber ein gesunder Kerl gewesen sein, na, glaube ich nicht. Wie hat man damals so einen Namen wie Methusalem aufgefasst? Da war einmal ein großer Gründer, ein Familienherr, der Methusalem hieß und der hat ein Geschlecht gegründet. Und dieses Geschlecht, solange dieses besteht, heißt Methusalem. Weil dieser Geist des Methusalem sozusagen in diesem Stamm waltet. Und irgendwann einmal ist der Stamm halt ausgestorben oder eben hat sich aufgelöst in den anderen Stämmen irgendwie. Und solange dieser Stamm da war, solange zählt das Alter des Methusalem. Weil ob da der Maxl A, B oder C, der war uninteressant. Im Grunde. Ich meine, für uns heute wäre das undenkbar. Daher gab es aber damals auch sowas wie Blutrache und dergleichen. Einer von einem anderen Stamm bringt einen von meinem Stamm um. Zur Rache bringe ich irgendeinen von dem anderen Stamm um. Weil damit treffe ich den Stamm, das andere Ich. Ob der Einzelne irgendwas dafür konnte oder nicht, ist ganz egal. Sippenhaftung. Absolut. Das war damals selbstverständlich. Und wenn Sie kennen diesen berühmten Ausspruch Auge um Auge, Zahn um Zahn, dann war das im Grunde ein erstes Mittel, um dieser Blutrache entgegenzutreten. Nämlich nicht gleich an umbringen, sondern vielleicht, wenn er das Auge ausgestochen hat, dann bitte nur das Auge ausstechen und nicht gleich umbringen, sondern halt ein bisschen milder. Ist für uns halt immer noch etwas grausam, aber es gibt ja halt noch Weltgegenden, wo Ähnliches fast praktiziert wird. Aber das hat sich langsam erst entwickelt. Daher ist im Buddhismus eben dieses das Bewusstsein für das Ich noch gar nicht stark, das ich spüre nur, da ist ein Kern drin, aber das ist vergleichbar unserem Ego, das ist aber eben nicht das ganz dasselbe. Das Ego ist eben nämlich nur das, was für sich etwas haben will. Und das ist ja gerade das, was der Buddhismus überwinden will, weil da sagt er, das ist die Ursache unserer Leiden, weil das hat den Durst, die Begierde nach Dasein und das drängt nach dem Dasein, daher muss das Ego aufgelöst werden und geht dann ins Nirvana ein. Und das Nirvana ist so viel wie das Nichts. In der abendländischen Kultur, beginnend auch eben mit dem Christentum, fängt es eigentlich so stark an, ein bisschen früher schon in der griechisch-römischen Kultur, beginnt sich dieser Ich-Begriff der Individualität herauszukristallisieren. Das ist etwas anderes. Das ist eigentlich das Gegenteil des Ego. Das ist eben das, das sich schöpferisch, das schöpferisch ist, das sich verschenken kann, das die Welt bereichert, das sich eigentlich fühlt selber als ein göttliches Wesen im Grunde. In aller Bescheidenheit. Und der Unterschied zum Ego ist, das Ego kann die Welt nicht bereichern, sondern es kann nur leben. Weil es selber nicht schöpferisch ist, kann es eigentlich nur dadurch wachsen, dass es sich das von irgendwo holt. Von außen holt sozusagen. Also im Grunde seelisch gesehen ein Räuber ist. Und seine Seele, es geht nämlich primär darum, die eigene Seele zu bereichern. Dass wir dann auch äußerlich uns bereichern, ist eigentlich nur das Vehikel dazu. Weil wozu will ich den Reichtum haben? Weil ich mich seelisch dann daran erfreue, an den wunderschönen Goldstücken oder sonst was. Wie auch immer, weil ich eine Lust dabei empfinde. Aber eigentlich geht es um das Seelische. Weil wenn mir das alles egal wäre, dann würde ich es auch nicht tun. Also es geht eigentlich um das Seelische und das Äußere ist nur das Mittel. Große Triebkraft in der ganzen Menschheitsgeschichte bis heute und wahrscheinlich noch lange Zeit. Aber das andere ist eben das, was am sichtbarsten die Künstler eben geben können, aus ihrem Schöpferischen heraus, die Welt um etwas zu bereichern, was in gewisser Weise ganz unnötig ist. Könnte man sagen, die ganzen Kunstwerke, ich kann es nicht essen, ja, wenn es eine Designerkleidung ist, kann ich es vielleicht anziehen, aber da geht es also eigentlich gar nicht um den praktischen Wert, um die Nützlichkeit, sondern es geht darum, dass es das Seelische bereichert, aber jetzt eben so, dass nicht die Menschen es rauben müssen, sondern sie bekommen es geschenkt. Und das ist eine ganz andere Qualität. Es ist etwas, was letztlich für alle da ist, und es sind alle eingeladen, es zu nehmen, als Geschenk anzunehmen. Und da wäre eher eine Folge des Egoismus, dann es zu verweigern. Interessiert mich, was interessieren mich die Bilder dort? Ich weiß eh, was ich will. Das ist nämlich die andere Seite des Egoismus, die fast sogar noch stärker über mich sperrt gegen alles, was von außen kommt. Gar nicht das hineinlassen will. Während der Mensch, der offen ist, bereichert wird durch das, was andere geben. Und das ist im Grunde ein wechselseitiger Prozess. Und das ist aber ein Prozess, der im nicht so auffälligen Maßstab in Wahrheit in jeder sozialen Begegnung stattfindet. Nicht wahr? Die eigentliche Kunst, möchte ich mal sagen, ist die Lebenskunst. Die Kunst, dass wir einander gegenseitig bereichern. Nichts Dramatisches, Sie dürfen sich nicht vorstellen, dass das irgendwas besonders Dramatisches sein muss. Es ist einfach der Moment, wo man aus dem eigenen innersten Wesenskern, eben aus dem Ich heraus, etwas gibt, was der andere mit Freude aufnimmt und sich bereichert fühlt dadurch. Bereichert, aber nicht irritiert. Deswegen, dazu muss es auch wirklich eine, wie soll ich sagen, selbstlose Gabe sein, auch in dem Sinn, dass ich nicht sage, ich will dem anderen was aufdrängen. Weil ich sage, ich habe jetzt die große Wahrheit gefunden und bitte, die müsst ihr jetzt alle annehmen, weil ich habe das durchschaut, wie das ist. Mag sein, ist für ihn die richtige Wahrheit, ist vielleicht auch die Wahrheit, aber es ist ein Aspekt der Wahrheit. Und wenn ich es gebe, muss ich sagen, nimm es, verdau es, seelisch, geistig, mach ein eigenes daraus, fühle dich angeregt dadurch. So wie wir eigentlich die Nahrung zu uns nehmen, um dadurch angeregt zu werden, um neue Energie zu bekommen, nicht um Stoffe anzuhäufen, weil dann werden wir immer breiter, wenn wir das tun. Also wir müssen eigentlich, das ist ein Durchsatzding, wir müssen was eigenes daraus machen. Es ist ja ganz ähnlich wie mit der Nahrung, so ist auch die seelische Ernährung eigentlich, wir müssen etwas eigenes daraus machen, sonst ist es eher sogar ungesund. Wir schlucken viel ungesundes Seelisches. Auch das ist vielleicht so ein Punkt, einmal in die eigene Seele ein bisschen zu schauen, wie viele Dinge haben wir einfach so von außen geschluckt und glauben nur, das sind unsere Ideen. Wie viel haben wir an Ideen in uns, weil wir gerade in der Zeit und an dem Ort stehen, wo wir eben heute stehen. Wenn man irgendwo in Afrika in einem Negerdorf geboren, jetzt habe ich ein böses Wort gesagt, verzeihen Sie, also wo wir in einem Dorf dort wohnen, sind ganz andere Verhältnisse. Und wir hätten eine ganz andere Anschauung, eine ganz andere Stellung zur Welt, ganz andere Gedanken, ganz andere Gefühle, ganz andere Emotionen würden uns bewegen und wir würden sie als ganz selbstverständlich nehmen. Und das ist ein großer Teil, das sind, weiß ich nicht, 80-90%. Den müssen wir auch haben, weil wir leben immer mal in dem Kulturkreis, in dem wir leben und das hat keinen Sinn. Nein, ich bin eine Individualität, bei mir ist alles anders. Das wird dann wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden. Also wir müssen auch in die seelische Umgebung sozusagen eintauchen. Aber es geht darum, einfach sich bewusst zu werden, wo unser Ich eigentlich steckt. Und dass das gar nicht so leicht zu entdecken ist. Weil wir sagen alle so leicht ich und glauben, wir wissen schon, was das ist. Wir wissen wenig von uns. Ich bin überzeugt, wir wissen alle noch sehr, sehr wenig davon. Weil wir müssen es herausfiltern. Also es leben so viele Gedanken, so viele Gemütsstimmungen in uns, die von außen kommen, durch die Umgebung, in der wir sind, die vielleicht von anderem kommt. Wenn man zum Beispiel jetzt angenommen rein hypothetisch davon ausgeht, dass es nach dem Tod nicht aus ist, dass da irgendwas von uns bleibt, dann müsste man sich doch zum Beispiel auch die Frage stellen, was ist mit den Toten? Sind die einfach weg, nur weil wir sie nicht mehr bewusst erleben, weil wir es natürlich nicht mehr angreifen können und nicht mehr mit Augen sehen, aber wie schaut es denn im Seelischen aus? Vielleicht ist es doch nur so, dass wir halt, dass unser Bewusstsein nicht wach genug ist für diese Ebene. Vielleicht sind die seelisch sehr, sehr nahe. Vielleicht sind sie sogar dabei beteiligt, wenn wir manchmal so gescheite Einfälle haben und sagen, ja, jetzt habe ich wieder einen genialen Einfall gehabt, ich. Vielleicht war das gar nicht mein Ich, sondern ist die Anregung von woanders gekommen. Nur so als Gedankenanstoß einmal. Also es kann vieles jedenfalls in unser Seelenleben hineinspielen, von dem erst zu hinterfragen ist, ob das wirklich unser Wesenskern ist, unser Ich ist oder eben nicht. Also diese Erkenntnis zu suchen. Im Buddhismus eben, wie gesagt, ging es darum, einmal dieses ganze Egoistische zu erkennen und das aufzulösen. Im Grunde das ganze Ego aufzulösen. Und Reinkarnation sah man eben im Buddhismus nicht an als das Ich, das durchgeht, sondern dieses Seelische, dass eben diese Begierde, diesen Durst nach irdischem Dasein, nach sinnlichem Erleben, nach sinnlicher Lust und so weiter hat, das geht weiter. Das erzeugt eine neue Inkarnation, also eine neue Verkörperung, aber ich gibt es eigentlich gar keines. Ich, das sollte sich das alles zum Schluss ins Nirvana auflösen. Es ist ganz interessant, eben, wie in Europa der Buddhismus teilweise aufgefasst wird oder wurde. Ist ja noch nicht so lange, dass der Buddhismus auch in Europa irgendwo eine gewisse Verbreitung gefunden hat. Heute findet man so asiatische, zumindest die Kampfkünste und dergleichen, und hinter denen steht all diese Lehren, findet man auch in Ecken in Wahrheit irgendwo, vielleicht in einer ein bisschen oberflächlicheren Art, aber es ist auch bei uns eingedrungen. Aber so richtig Fuß gefasst hat es erst im 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland zum Beispiel, wurde dann so eine buddhistische Gesellschaft gegründet. Und da gab es einen Herrn Georg Grimm, der war Amtsrichter in Bayern, war also ein Bayer, war als der mildeste Richter in Bayern bekannt. Und der hat sich aber sehr für den Buddhismus eingesetzt. Und der hat eine ganz interessante Idee geäußert. Sind zwar alle orientalen Professoren über ihn hergefallen, also alle Hindologen und Indologen und so weiter sind über ihn hergefallen, weil er hat eine interessante Idee gesagt, dass ich, das kommt aus dem Nirvana, weil das Ich ist das Schöpferische, das aus dem Nichts heraus schafft. Und das geht wieder dorthin und von dort kommt es wieder in der nächsten Inkarnation. Weil das Ich ist das, was sich selber schafft, aus Nichts heraus. Das hängt von nichts anderem ab, als von sich selbst. Das ist purer Geist. Weil Geist ist, im Geistigen kann ich sagen, wovon hängt es ab, wer hat das gemacht, sondern letztlich ist es Geist dadurch, dass es sich selbst schafft. Das ist der Kern. Das ist das eigentlich Schöpferische. Das ist das, was etwas völlig Neues in die Welt bringen kann, was es vorher noch nicht gab. Das schon allein dadurch, dass es sich in die Welt hereinstellt, etwas völlig einzigartig Neues in die Welt hineinbringt. Vergleichbar wirklich nur dem großen Schöpfungsimpuls, der die ganze Welt zustande gebracht hat, das gleiche Art dessen ist. Und damit sagt er, der Buddha hat ganz recht, dorthin soll es sozusagen verwehen in dieses Nirvana. Dann ist das Ich genau dort, wo seine eigentliche Heimat ist, und aus dem kommt es heraus. Das heißt, in Wahrheit geht es niemals um die Auflösung des Ich, um die endgültige Auflösung des Ich, sondern es geht eben um die Auflösung des Ego. Um das geht's. Und im Buddhismus, auch im normalen, im asiatischen Buddhismus, ist aber auch der Gedanke dann in der Zeit nach Buddha immer stärker geworden. Ja, es ist natürlich ein Verhängnis, in diesem Kreislauf der Wiedergeburten drinnen zu stecken, aber wenn ich mich entwickle, wenn ich strebe, nachstrebe dem Buddha, also auch zu dieser Erleuchtung kommen will, auch überwinden will, meine egoistischen Triebkräfte in mir, das alleine genügt nicht, sondern die höhere Aufgabe ist eben, so wie es Buddha selbst getan hat, anderen Menschen zu helfen, aus diesem Kreislauf herauszukommen. Und das heißt, ich komme eigentlich so oft wieder auf die Erde herunter, solange ich Menschen helfen kann. Also eigentlich darf ich erst gehen, wenn der Letzte befreit ist. Ich darf nicht nur auf mich sehen, weil das ist eigentlich wieder eine gewisse, zwar verfeinerte Form, aber doch des Egoismus, ich befreie mich und bin weg. Aber ich habe eigentlich kein Recht dazu, solange nicht alle Wesen erlöst sind aus dem Kreislauf der Wiedergeburt. Und das ist das, was man im Buddhismus mittlerweile die weitaus größere Strömung ist. Das nennt man den Mahayana-Buddhismus. Maha heißt groß und Jana ist das Fahrzeug, das geistige Fahrzeug sozusagen, das große Fahrzeug. Und auf das andere blickt man eher etwas abfällig, das ist das kleine Fahrzeug, das ist der Hinayana-Buddhismus. Da gibt es eigentlich nur mehr in der Gegend von Ceylon und so eine kleine Gemeinschaft, die sich nur auf das konzentriert, im Sinne, aber auch nicht des Egoismus, sondern im Sinne, sie wollen also einfach bleiben bei der ursprünglichen Lehre des Buddha und nicht diese ganzen Ausweitungen dazu nehmen. Das ist also mehr praktische Sache dann, weil es sind dann natürlich andere Meditationen und alles Mögliche dazugekommen im Mahayana-Buddhismus, namentlich dann, als es bis nach Tibet hineingegangen ist. Der Buddhismus ist ja dann von Indien nach China und nach Tibet insbesondere hineingegangen. Und in Tibet ist es verschmolzen teilweise oder hat viele Elemente von der dortigen Religion aufgenommen, von der Böhner-Religion, die eigentlich eine uralte Tradition hat, die noch also in die eiszeitlichen, also Steinzeit hineingeht, da in frühe Steinzeit teilweise hinein, dort ihre Wurzeln hat. Und da ist dazugekommen, dann ist ein Anschauen von ganzen reichen Götterwelten und so, weil Buddha spricht zwar auch von den Göttern oder so, aber sehr genau ist, sagt er nicht, weil er sagt, das ist eigentlich uninteressant. Er sagt ja, sogar die Götter unterliegen dem Schicksal und dem Karma und dem Leid, sie werden zwar, wenn sie Glück haben, nicht auf Erden geboren, aber so toll ist das auch nicht, die leiden also auch unter dem Schicksal. Also da brauchen wir uns auch kein besonderes Vorbild nehmen, um das brauchen wir uns gar nicht kümmern. Er sagt praktisch nichts über das Leben nach dem Tod. Es geht eigentlich darum, diese endgültige Erlösung zu finden, dadurch, dass wir hier im Erdenleben entsprechend arbeiten. Und die Hinayana-Buddhisten beschränken sich auf diese kleine Aufgabe. Im erweiterten Buddhismus studiert man sehr wohl, sehr genau, namentlich in Tibet, das Leben nach dem Tod. Und da sieht man, die Menschen haben eine Ahnung davon. Das ist nicht nur eine Spintisiererei. Das ist ganz präzise, wenn man allein hernimmt das tibetische Totenbuch. Da wird minutiös geschildert, was passiert, wenn der Mensch zum Sterben, dem Sterben nahe kommt, wie der Prozess des Sterbens abläuft. Das ist nicht nur ein Moment. Der Moment ist zwar jetzt, wo der letzte Atemzug ausgehaucht ist, aber das ist etwas, was sich vorbereitet und wo im Bewusstsein dann, auch wenn es äußerlich nicht mehr konstatiert werden kann, sehr wohl etwas passiert und wo man in der entsprechenden Meditation Kontakt mit diesem Hinübergehenden halten kann. Und das wird also ganz minutiös geschildert, welche Zwischenzustände da durchlaufen werden. Also eigentlich der Name des tibetischen Totenbuches im Original heißt Spardo Dödel, also im Tibetischen, und das heißt so viel wie Befreiung aus dem Zwischenzustand durch Hören. Das ist ganz interessant. Weil nämlich der Mönch, der das Sterben begleitet, rezitiert eben diese mantrischen Formeln, die da drinnen sind, und der Tote, der Hinübergehende, hört sie. Nur er hört sie dann natürlich nicht mehr mit dem äußeren Gehör, sondern geistig, durch Inspiration, wenn man so will. Es ist also eine Art Geistgespräch, das sich entwickelt, weil es durchaus wechselseitig ist, weil der Mönch hört auch, was sozusagen der Tote sagt, unter Anführungszeichen. Ist für uns halt sehr schwer vorstellbar, weil unser Bewusstsein heute so stark nach außen gerichtet ist, dass wir alle diese Prozesse verschlafen. Dort ist es halt anders, dort ist man mehr nach innen konzentriert, und da gibt es heute noch genug Mönche, die diese Fähigkeit haben, die auch von klein auf darauf geschult werden. Also so etwa mit dem 7., 8. Lebensjahr werden Kinder ausgewählt zum Mönchstum dann, und dann manche eben besonders für die Aufgabe, Tote zu begleiten. Und das heißt dann, ab dem 7., 8. Lebensjahr ist er 3, 4, 5 Mal in der Woche, geht er mit einem erfahrenen Mönch zu einem Sterbenden und verfolgt dieses ganze Ritual mit und versucht sich einzuleben, und irgendwann nach etlichen Jahren der Ausbildung ist er reif, dieses Ritual selber zu vollziehen und diese Erlebnisse in der Meditation mitzuverfolgen. Das ist dort was ganz Normales. Das ist nichts Absonderliches. Ich meine, natürlich, auch nach Tibet ist mittlerweile die westliche Kultur irgendwo eingezogen, und man findet es jetzt in den Städten nicht mehr so stark wie am Land draußen, die im Grund teilweise wirklich fast nur wie in der Steinzeit leben. Weil wenn man so oft in die Dörfer rausgeht, das sind primitive Hütten, die jedem Wetter ausgesetzt sind, und da leben die Menschen unter einfachsten Verhältnissen. Also da ist dieser Unterschied ist ganz, ganz krass, aber ist natürlich bedeutsamer, diese Begegnung modernster Kultur teilweise, die es auch gibt, weil es gibt natürlich im Zentrum gibt's Internet, Cafés und alles, auch wenn es von China natürlich zensuriert sind, aber es gibt sie. Und am Land draußen sitzt man im Grunde noch beim offenen Feuer mit Holz und in einer Schilfhütte und mit handgewebter Bekleidung. Das gibt's alles. Und es gibt alle Mischformen. Und natürlich, je mehr man in die westliche Kultur hineinkommt, desto mehr geht das Bewusstsein in eine ganz andere Richtung. Ich meine, daher werden natürlich die mit dieser verinnerlichten Bewusstseinsart sind nicht sehr gut befähigt, zunächst einmal irgendwelche technischen Dinge zu machen. Das interessiert sie auch im Grunde nicht. Ich meine, sie können es bedienen, das ist ja primitiv, aber es interessiert sie im Grunde nicht. Und die Zukunft wird vielleicht, wenn es gut geht, ein Bewusstsein sein, das beides umspannt. Jetzt sind wir noch nicht so weit, dass wir ein Bewusstsein aushalten würden, das beides umspannt, oder die meisten von uns nicht. Weil, wie gesagt, wenn das Bewusstsein an seine Grenzen kommt, dann entstehen Schmerzen. Und zwar gewaltige Schmerzen. Schmerz ist eigentlich nichts anderes, als dass das Bewusstsein die Fülle des Erlebens nicht mehr aushält. Und dann macht es das Einfachste, was es tun kann, es schaltet sozusagen ab und geht einmal schlafen und macht einmal finster, zieht die Rolle runter. Und also das heißt, wenn man von Bewusstseinserweiterung spricht, dann ist das ein Prozess, der wirklich Schritt für Schritt mühsam zu erkämpfen ist. Und das ist eben auch der Prozess, kennenzulernen, was unser Schicksal leitet. Weil gehen wir jetzt einmal hypothetisch aus von den wiederholten Erdenleben. Oder bleiben wir vorher noch bei dem Leben. Man kann sicher in dem Leben manche Ursachen finden, in der Jugendzeit, in der Kindheit vielleicht, die sich später im Alter auswirken. Da kann man noch einen Zusammenhang finden, da kann man sagen, das ist ein Schicksalszusammenhang, den kann ich überschauen. Ist auch nicht immer so leicht, das zu überblicken, weil da muss man wirklich frühe Kindheit, Jugendzeit dann mit dem Alter zusammenschauen, darf das nicht vergessen haben. Interessanterweise ist es ja aber so, wenn der Mensch älter wird, erinnert er sich interessanterweise ganz besonders an die Jugendereignisse, an die Kindheitsereignisse, sonst immer so in der Mitte des Lebens sind die sehr weit weg. Und man erinnert sich da an vieles nicht, das kommt dann erst heraus. Und da hat man zum Beispiel dann die Chance auch zu erkennen, welche Zusammenhänge da sind. Ja, hallo, ich bin der und der Mensch geworden, da war aber doch schon in der Jugend war doch schon was. Und ich meine jetzt nicht nur Dinge, die von außen gekommen sind, die können Anregung gewesen sein, auch vom Inneren her war irgendwas. Und vielleicht, wenn ich aufmerksam bin, und das ist schon viel, wenn ich das erreiche, komme ich dann im Alter drauf, fix. Eigentlich habe ich schon da als kleines Kind dorthin gepeilt, ich habe es noch nicht gewusst. Ich war mir dessen nicht bewusst. Aber nach dem Gesetz unserer Individualität, das leitet uns eigentlich. Das leitet uns dorthin, und wenn wir aus unserem kleinen Ego heraus in die falsche Richtung rennen, dann neigt unser weiseres Ich dazu, unsere Mauer hinzustellen, an der wir anrennen, und dann merken, hoppala, da geht's nicht, du musst woanders gehen. Und es gehört schon eine gewisse Reife dazu, im Alter dann zu sehen, es war gut, dass es mich dorthin geführt hat. Und es war gut, dass ich viele Dinge, von denen ich geglaubt habe, ich muss sie unbedingt erreichen, dass ich sie nicht erreicht habe. Weil das gar nicht meines gewesen wäre, sondern das waren Gedanken, Ideen, Ziele, die irgendwie durch die Umwelt in mich eingedrungen sind und die mich halt irgendwie begeistert haben an der Oberfläche, aber die gar nicht meines waren. Die gar nicht die Aufgabe betreffen, die ich mir in Wahrheit vorgenommen habe, von der ich aber vergessen habe, dass ich sie ausführen will. Das ist nämlich das Problem, wir vergessen. Wenn wir ins Leben hereinkommen, einmal wenn wir so in den ersten drei Lebensjahren langsam immer bewusster für die Außenwelt werden, beginnen wir immer mehr zu vergessen, weswegen wir eigentlich hergekommen sind, welche Aufgabe wir uns gestellt haben, nämlich an uns zu arbeiten und durch dieses an uns arbeiten zugleich auch der Gemeinschaft etwas zu geben. Das geht nämlich Hand in Hand. In Wahrheit, wenn das Ich an sich arbeitet, das heißt schöpferisch tätig ist, dann ist es wie eine Quelle, die sprudelt. Und eine Quelle, die sprudelt, kann nicht anders als sich ergießen in die Welt. Weil sonst ist sie verstopfte Quelle, dann sprudelt sie nicht, dann ist sie nicht tätig. Also das heißt, das Ich, das eigentlich Geistige, wo es tätig ist, kann eigentlich in diesem Sinne nur selbstlos sein. Das heißt, etwas verschenken in die Welt. Es geht gar nicht anders. Also dort, wo wirklicher Geist ist, kann er sich nur verschenken. Darin besteht das Geistige. Wie gesagt, wir können nicht nur als geistiges Wesen leben auf Erden. Wir brauchen das andere auch, darf man nie vergessen. Also wir brauchen trotzdem auch das Ego, um hier leben zu können. Aber das Eigentliche, unser eigentlicher Kern ist der, der sich verströmt. Das heißt, wenn wir das entwickeln wollen, und das liegt eben im Geist drin, er will das eigentlich rasend tun, sich zu entwickeln, und der trifft halt nur auf größere oder geringere Widerstände. Und die Kunst ist halt, diese Widerstände zu überwinden. Das ist es im Grunde. Ich meine, im Grunde auch im Buddhismus ist das in Wahrheit überhaupt erst die Kraft, die fähig ist, diese Egoismen, diese Begierde zu überwinden. Weil die Begierde selber kann das nicht. Der Komplex aus Egoismen, aus sich heraus, schafft er das nicht. Der versucht nur, sich zu bereichern. Was anderes kann er nicht. Also da muss ein Kern drinnen sein, der sprudelt und der das Ganze in den Griff bekommt und der das Ganze einen Schritt weiterentwickelt und sich dadurch aber zugleich verströmt in die Welt. Also das Ich hat immer etwas zu geben. Jeder Mensch hat etwas zu geben. Das ist ganz wichtig. Und niemand sollte sich da klein vorkommen. Das ist auch ganz wichtig. Ich bin so unbedeutend. Und ich sage immer, das ist auf der anderen Seite dann die Bequemlichkeit. Ich habe eh nichts zu geben, also brauche ich eh nichts tun. Ich lebe bequem, das reicht. Nein, jeder hat und jeder versäumt etwas und macht die Welt ärmer dadurch, wenn er es ihr nicht gibt. Auch gegen Schwierigkeiten. Aber das Interessante ist, wenn man aus diesem Bewusstsein heraus, aus diesem, was sozusagen in mir brennt, das will heraus, das muss heraus, das soll heraus, nimmt man auch freiwillig, nämlich interessanterweise, Schwierigkeiten auf sich. Jeder Künstler weiß das. Ich bringe immer gern das Beispiel vom Künstler, weil ein Künstler geht oft durch viele Lebenstiefen durch und trotzdem, es brennt in ihm, es muss raus. Und wenn er oft bittere Armut leidet oder sonst was, oder nicht verstanden wird, missverstanden wird, was auch immer, es muss raus gegen alle Widerstände. Und er ist eigentlich nur dadurch glücklich. Es ist das Lebenselixier geradezu. Es ist das Elixier, das ihn weiterträgt. Das ihn jung hält oft auch. Also dieses Bewusstsein, dass das Ich eben dahinter steckt, das ist eben besonders in der abendländischen Welt, sofern man sich überhaupt mit dem Reinkarnationsgedanken befasst hat, eigentlich standardmäßig dann herausgekommen seit Lessing. Lessing war so ziemlich der Erste, der das so deutlich ausgesprochen hat. Der Rationalist Lessing, ganz interessant, das war der ganz nüchterne Verstandesmensch. Lessing war wirklich ein Verstandesmensch, typischer Aufklärer, Rationalist. Trotzdem mit einem Riesenherz im Grunde, weil denken Sie, es ist ein Nathan der Weise oder was, wie weise und wie menschlich er da über die Verständigung der Religionen spricht. Und im Grunde nicht aus einer Gefühlsduselei heraus, überhaupt nicht, weil dazu hat er überhaupt nicht geneigt, sondern ganz rational gedacht eigentlich. Was ist sozusagen vernünftig? Wie geht man als Mensch vernünftig mit anderen Menschen um? Wie können die Religionen vernünftig miteinander umgehen? Das ist nichts von Gefühlsduselei, das ist nicht einmal irgendein, ich glaube an dieses oder jenes, sondern das muss ich mir erst erwerben. Da gibt es ja die schöne Ringparabel drin mit den drei Ringen. Also erst war es ein Ring, die Urreligion irgendwo, und dann sind drei Ringe daraus geworden, weil ein Vater, der das wurde immer vererbt, hatte drei Söhne, die er alle gleich lieb hatte, und jetzt wusste er nicht, welchen er den Ring vererben soll. Also hat er Duplikate anfertigen lassen. Und die Söhne kommen dann nach dem Tod des Vaters aber drauf, dass das kann ja nur einen geben, also wieso hat jeder einen Ring bekommen? Und jetzt fragen sie irgendeinen weisen Mann, wie denn das sein kann. Ja, der sagt, es ist nicht zu entscheiden, welcher Ring der echte ist. Vielleicht ist der echte überhaupt verloren gegangen und es sind alle drei Duplikate. Aber es hieß doch von dem Ring, so heißt nämlich am Anfang dieser Ringparabel, er wirkt nur dann, wenn man an seine Wirkung glaubt. Und dann redet er ihnen, probiert es einfach aus. Und dann wird es sehen, ob es funktioniert oder nicht. Und das Spannende ist halt dann, was das bewirkt. Also Glaube ist doch nicht, ich glaube an irgendwas, sondern Glaube heißt feste innere Überzeugung haben, dass da eine Kraft ist, die wirkt. Und vor allem im Ich drinnen ist auch eine Kraft, die wirkt. Wir brauchen auch vor allem den Glauben an uns selbst. Jeder von uns. Also, weil oft gerade, wenn uns das Schicksal schlägt, zweifeln wir oft an uns selbst. Was habe ich falsch gemacht? Was, wieso und warum? Und eigentlich ist aber das Schicksal der Weg, uns dorthin zu führen, wo unsere Aufgabe liegt. Und ich weiß, dazu gehört sehr viel, also vor allem, wenn man ein schweres Schicksal erlebt, wenn man eine schwere Krankheit erlebt, einen Unfall hat und das Leben völlig aus der Bahn gerät, dadurch das trotzdem aufzufassen als etwas, was ich mitbewirkt habe, wo ich dahinter stehe. Das ist nicht aufzufassen in dem Sinn als göttliche Strafe. Du warst bös, jetzt kriegst du die göttliche Strafe, kriegst das auf die Finger geklopft. Das ist auch etwas, was sich erst langsam als Gedanke herauskristallisieren muss. Nicht mehr, wenn man so sieht, wie es in der Kirche geschildert wird und Fegefeuer, die ganzen Sachen und so, da wird es früher noch sehr stark geschildert, das ist also die göttliche Macht, die uns straft, wenn wir eben nicht den rechten Weg gegangen sind. Aber die Zukunft gehört dem zu erkennen, dass diese göttliche Richtermacht eigentlich in uns liegt, im Ich drinnen liegt. Wir sind es, die über uns richten. Und daher wenn wir über uns richten, das ist auch das strengste Gericht. Weil wir wissen, was los ist. Wir schauen nicht von außen sozusagen das an, sondern wir wissen, was mit uns los ist. Und mit uns weiß es die ganze geistige Welt, die ganze Gottheit. Aber wir sind eigentlich der es beurteilt in letzter Konsequenz. Allerdings noch nicht mit unserem wachen Bewusstsein in der Regel. Aber diese Instanz in uns, die eigentlich wir selbst sind, die unser höheres Ich ist, die ist es, die uns den Weg weist und die uns die Anstöße gibt und die uns sagt, Mensch, lerne doch die Botschaft des Schicksals enträtseln. Ich bin es, der dir immer wieder Fingerzeige gibt. Und ich mach's doch eh gemütlich, ich klopf einmal. Dann klopfe ich ein bisschen fester. Dann wird es schon ganz energisch. Und wenn es dann immer noch nicht hörst, dann muss ich dich halt einmal an der Mauer anerinnern lassen, dass du den Kopf ordentlich anhaust, weil sonst kapierst du es nicht. Und vielleicht zur Not muss ich dich sogar in einen Unfall hineinführen, wo du körperlich nicht mehr danach in der Lage bist, den falschen Weg zu gehen, sondern dich endlich einmal zu besinnen. Versuchen Sie einmal einfach das Leben selber, Ihr eigenes Leben danach zu betrachten, was Sie durch die Schläge, die Ihnen passiert sind, nämlich namentlich die unangenehmen Dinge. Also Rudolf Steiner sagt das so schön, also das Karma, das Schlechte, wo man uns wehtun dabei, das können wir sehr gut uns zuschreiben. Das Glück, das uns geschenkt wird, das kommt von einer höheren Instanz und ist eigentlich eine Einladung für die Zukunft, was zu tun. Sei froh, nimm es, aber rechne dir das Verdienst nicht selber an. Also das Schicksal arbeitet im Grunde so, dass es uns Schmerzen bereitet auf dem Weg. Leichtere, schwerere, das ist die Lektion, die wir uns selber erteilen, da sind wir unser Lehrmeister. Das heißt aber nicht zum Beispiel, dass wir Menschen einander nicht dabei helfen können, dieses Schicksal zu erfüllen. Weil jetzt könnte man sagen, na, das ist ja grausam, bitte, jetzt soll ich noch selber schuld sein an allem, was mir zugestoßen ist. Jetzt habe ich bis jetzt wenigstens geglaubt, ich kann sagen, irgendwer andere ist schuld oder der Zufall ist schuld oder sonst irgendwas. Es geht eigentlich nicht einmal um Schuld und Sühne, das ist eigentlich auch eine veraltete Einstellung. Es geht darum, dass ich will sich entwickeln und will weiterkommen. Nichts anderes. Und wenn es einen Fehler macht, dann macht es einen Rückschritt und den will es einfach wieder ausbessern. Nichts anderes. Es ist einfach der wunderbare Meister in uns, der sagt, ich will weiterkommen. Und zwar nicht nur für mich, sondern für alle. Weil es aus dem Ich, aus dem Geist heraus gar nicht anders geht. Weil das ist eben die sprudelnde Quelle, die sich in die Welt ergießt. Und Und das ist der eigentlich christliche Gedanke in Wahrheit. Sehen Sie, daher ist Christentum nicht wirklich unvereinbar mit Reinkarnation. Wenn man es versucht, also meine Ansicht ist es zumindest, Steiners Ansicht ist es auch, dass das Christentum eigentlich ein ganz bedeutsamer Schritt in die Richtung ist, sich mit dem Gedanken der Reinkarnation zu verbinden, mit der Entwicklung des Göttlichen im Menschen und dass die Chance haben soll, in mehreren Erdenleben weiterzukommen, weil eben in einem nur ein Bruchteil geschafft wird. Und das eigentlich also eine höchste Ungerechtigkeit ist, dann aus dem zwei Schritten, die ich vielleicht in dem einen Leben gemacht habe, dann in die ewige Seligkeit zu gehen und zu sagen, die Welt ist mir wurscht. Sondern zu sagen, zum Heile der Welt gehe ich weiter, aber auch zur Stärkung des eigenen, weil ich bin doch was anderes geworden, wenn ich den Schritt gehe. Weil sonst bleibe ich immer so ein kleines Geisterl, das halt zwei Schritte zusammengebracht hat und dann ist es aus. Was ist das Wesen des Menschen? Heißt es stehen bleiben und bin froh, bin eh ganz gut begabt, das reicht und das war's. Im heutigen Zeitalter des Materialismus, der ja immer noch sehr stark ist, zwar nicht mehr in den Wissenschaften teilweise, da ist man an die Grenzen schon gestoßen, nicht in allen, aber in den Fundamentalwissenschaften ist man deutlich an die Grenzen des Materialismus gestoßen. Man weiß zwar nicht, wie man es sonst formulieren soll, aber dass der Materialismus im klassischen Sinn nicht funktioniert, ist physikalische Tatsache zumindest. Das ist eigentlich Illusion in Wahrheit, im Grunde. No, recht handfeste Illusion, aber trotzdem, physikalisch gesehen jetzt. Lustigerweise, die Orientalen haben auch gesagt, das ist Maya, das ist der Schleier der Maya, das ist Illusion. Kommt sie sehr nahe, interessanterweise. Aber zu fühlen, in meinem Ich bin ich ein Wesen, das weitergehen kann, das wachsen kann, eigentlich ohne Grenze wachsen kann. Es hat keine bestimmte Grenze. Und der Tod ist nur ein Durchgangs-, ein Zwischenzustand zu einer neuen, zunächst einmal irdischen Existenz, wo ich mich weiterentwickeln kann, bis vielleicht einmal eine Zeit kommt, wo ich einen Körper in dieser Art nicht mehr brauche und mich trotzdem entwickeln kann. Weil wenn ich denke, die Weisheit, die die Welt draußen gestaltet, wo unsere Weisheit noch sehr klein im Vergleich ist, dann finde ich für diese Weisheit draußen nicht jetzt irgendwelche übermächtigen Götterwesen, die in körperlicher Gestalt herumrennen. Aber es muss offensichtlich irgendwen geben, der diese weisheitsvollen Gedanken in die Welt setzt. Die Welt gestaltet danach, sage ich einmal. Und das kann auch die, und leugnet sie auch nicht ab, die Wissenschaft. Weil, wenn wir heute rein nüchterne Wissenschaft nehmen, wir beschäftigen uns damit, in Gedanken zum Beispiel Naturgesetze zu fassen. Und sagen, aha, da gibt's alles Mögliche zu entdecken. Wir fassen das in Gedanken. Dann muss ich aber, wenn ich ehrlich bin, voraussetzen, dass zwar nicht unsere menschlichen Gedanken, aber etwas, was ihnen entspricht, in der Natur auch wirksam ist. Weil sonst kann ich mir das Ganze eigentlich sparen. Weil wenn diese Naturgesetze nicht draußen wirken würden, in irgendeiner Form, vielleicht noch in viel komplexerer Form, als wir es uns heute denken können, aber immerhin, wenn sie nicht wirken würden und immanenter Bestandteil der Welt sind, dann wäre es sinnlos, Wissenschaft zu betreiben. Dann könnte man es uns sparen. Also eigentlich setzen wir das voraus, in Wahrheit. In der Natur draußen sind es halt eben nicht die blassen Gedanken, die wir uns machen, sondern da sind es eben tätige Naturgesetze, tätige Prozesse, die Welt gestalten und weisheitsvoll gestalten. Wo man hinblickt, ich meine, das kleinste Atom oder der Atombestandteil ist, was schon längst nichts Materielles in Wahrheit mehr ist, aber es steckt Weisheit drinnen. In jeder Zelle steckt immense Weisheit. In einem Organismus rede ich schon gar nicht. Und von dem Gesamtorganismus Erde, das in Wirklichkeit auch ein zwar hinsterbender, aber immerhin auch Organismus ist. Weil da hängt auch alles miteinander zusammen. Und nicht ungestraft fuhrwerken wir halt herum, indem wir schädigen diesen Organismus, müssen es vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad, und er ist auch sicher über seine Blütezeit hinaus irgendwo der Erdorganismus. Also wir brauchen nicht glauben, wenn wir sagen, gut, also zurück zur Natur, lass, stellen wir alles ein, sagen wir, die Natur soll es machen, zurück zur Natur, würde nichts ändern. Es würde nichts besser machen. Die Natur ist auf einem Weg, der auch bergab geht, weil das in allem äußeren Dasein ganz natürlich ist. Geboren werden, leben, zu einer Blüte kommen, in äußerer körperlicher Hinsicht über die Blüte hinauskommen. Gerade wenn man über die Blüte hinauskommt, zum hoffentlich Gesundheit, hoffentlich zum mehr Bewusstsein zu kommen. Weil wenn man jung ist, hat man wahnsinnig Energie und geht in die Welt hinein, aber man träumt in Wahrheit noch über vieles. Wenn man älter wird, hat man zumindest die Chance, immer mehr aufzuwachen und sich bewusst zu werden dessen, was tue ich denn da eigentlich. Wenn ich jung bin, mache ich es einfach aus Idealismus und tue es und komme vielleicht erst nachher drauf, warum das gut war, dass ich das so gemacht habe. Weil da meine Individualität darin ihren Weg gefunden hat und seinen Beitrag geleistet hat. Und als ein Junge weiß ich, ich muss das einfach tun. Später weiß ich vielleicht auch, warum ich es tun muss. Weil ich mich selbst ein bisschen besser kennengelernt habe. Und das ist ein Prozess, der bis zum Lebensende im Grunde durchgeht, bis zum letzten Atemzug, und dann geht es halt irgendwo weiter, Zwischenstation, und dann fangen wir wieder an, von vorne. Und vergessen alles das, was vorher war. Und Lessing sagt es so schön in seiner Erziehung des Menschengeschlechts. Ja, und warum ist der Gedanke so unglaubwürdig? Weil die Menschheit als erstes drauf gekommen ist, eben weil die ganzen orientalischen Kulturen das längst hatten. Und weil ich mich nicht erinnern kann. Gut, dass ich mich nicht daran erinnern kann. Ich würde einen schlechten Gebrauch meines jetzigen Lebens machen, wenn ich mich genau erinnern könnte daran. Weil was nützt mir das, wenn ich jetzt weiß, also ich war der Kaiser von China, angenommen, machen wir es gleich groß. So, was nützt mir das jetzt? Jetzt sitze ich in meiner Fischerhütte dort und weiß nicht aus und ein. Also gut, ich war der Kaiser von China. Und mein ganzer Hofstaat ist weg. Also es wäre eher hinderlich. Also gerade die Äußerlichkeiten des letzten Lebens, das würde eher hindern. Und man darf auch nicht denken, dass einfach so, angenommen, ich war in einem vergangenen Leben ein glänzender Mathematiker, dass ich jetzt im nächsten Leben ein noch glänzenderer Mathematiker bin. Dann bin ich wahrscheinlich ein ziemliches Nullerl im Rechnen. Weil ich diese Fähigkeit in dem letzten Leben einmal auf einer gewissen Ebene ausgereizt habe und es Zeit ist, was anderes zu machen. Weil es geht ja auch darum, die Vielfalt auszukosten. Auch diese Chance bieten uns verschiedene Inkarnationen, dass ich nicht nur sage, ja, ich bin Maler. Nur Maler. Alles andere existiert für mich im Grunde nicht. Und wenn ich wirklich ein großer Maler bin, dann stecke ich eben wirklich ganz in dem Weg drinnen. Weil da bleibt nicht mehr viel Luft für was anderes. Im nächsten Leben mache ich ganz, ganz was anderes. Ganz was anderes. Wo mir aber diese Fähigkeit als Maler zugute kommt. Vielleicht bin ich dann Dichter zum Beispiel und dichte in Bildern. Dichte, dass die Sprache zum Bild wird, zum Beispiel. Das heißt, die Fähigkeit ist nicht verloren gegangen einfach. Sie hat sich nur in etwas anderes umgesetzt. Und sehen Sie, das ist der geistige Hintergrund. Nämlich, es geht nie um die äußerliche Fähigkeit als solche, sondern was dahinter steckt. Und die lässt sich dann auf verschiedenen Lebensgebieten anwenden, ausprobieren, weiterreifen. Wenn ich das jetzt als Dichter weiterreifen lasse, komme ich einen Schritt weiter. Und irgendwann entsteht dann vielleicht die Fähigkeit der reinen Imagination. Ich male im Inneren erleben, so wie ich normal ganz unwillkürlich träume, aber jetzt male ich in meinem Bewusstsein Bilder der geistigen Wirklichkeit, nicht mehr der äußeren nur. Nur die Sinne sorgen dafür, und mit den unbewussten Prozessen dafür, dass wir ins Bild der äußeren Welt malen. Von dem, was geistig, seelisch dahinter steckt, was die alten Menschen, also ich meine die Menschen der früheren Zeit, noch in ihren Träumen, auch in ihren Tagträumen erlebt haben, erleben wir heute nicht mehr. Zurückzugehen zu dem Alten wäre nicht sinnvoll, weil der Weg der Ich-Entwicklung ist auch ein Weg, im Bewusstsein weiter und wacher zu werden. Also vor allem wacher zu werden. Und aber was ist, wenn diese Fähigkeit, die man früher traumhaft hatte, jetzt ganz bewusst wird? So bewusst, wie als Maler mein Bild male, wie ich dichte, noch bewusster sogar, jetzt rein seelisch ein Bild zu entwerfen, aber ein Bild einer Wirklichkeit, nicht bloß einer Fantasie, sondern einer Wirklichkeit. Das ist nicht so ein absurder Gedanke, weil wenn wir denken, hoffen wir ja auch, dass das irgendwas mit der Welt zu tun hat. Nicht gerade als Naturwissenschaftler oder so, hoffe ich, dass es irgendwie mit der Welt was zu tun hat. Und dann ist Wiedersehen. Und, ja, es ist schon halb neun. Dann, es ist eigentlich eine Steigerung dieses Denkprozesses, aber jetzt in ein bildhaftes Erleben hinein. Und wie es so schön, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Also es ist einfach, es wird ein reicheres Erleben als das bloße abstrakte Denken, aber ohne eben die Bewusstheit des abstrakten Denkens aufzugeben. Ich meine, warum denken wir heute so abstrakt? Na, weil unser Bewusstsein noch so schwach ist. Wir überschauen noch so wenig mit unserem Bewusstsein. Wenn wir mehr als da so eine Formel überschauen müssen, da schnaufen wir eh schon, das alles, jedes Detail gleichzeitig im Bewusstsein zu halten, damit ist die Grenze. Darum ist unser heutiges Bewusstsein zwar ganz wach, aber ganz, ganz abstrakt. Alles andere, was unser Bewusstsein nicht bewältigt, schmeißen wir mal raus. Zu Recht. Weil mehr schaffen wir einfach nicht. Aber wenn sich das Bewusstsein entwickelt, dann wird der Inhalt auch immer reicher werden. Ohne die Präzision des Denkens und die klare Bewusstheit, die damit verbunden ist, zu verlieren. Nein, im Gegenteil, sondern sie steigert sich. Mit jedem Schritt, den man da weitergeht, wird das Bewusstsein wacher. Und eben der erste wichtige Punkt ist wirklich, sich den eigenen Schicksalsweg, den eigenen Lebensweg diesbezüglich bewusst anzuschauen, welche Weisheit da drinnen steckt. Versuchen Sie das einmal vom heutigen Tag an zurückzublicken, auf die Stationen zumindest, wo mir etwas geschehen ist, mit dem ich nicht gerechnet habe, was meinem Leben irgendwie eine andere Richtung gegeben hat. Und versuchen Sie sich einmal dann weiter zurückzuhandeln, welche Stationen waren da vorher? Sie werden sehr leicht darauf kommen, dass das System dahinter steckt. Was uns so auf den ersten Blick so wie zufällige Ereignisse anschaut, das hat einen inneren Zusammenhang. Das ist wie eine Landkarte, an der Sie entlangfahren können, weil Sie sagen, aha, das ist der erste Schritt, dann kommt aber, da steht irgendein Berg. Da kommt ein großer Umweg, der ist aber notwendig. Und dann hat mir aber was aufgehalten, dass ich da weiter renne, jetzt bin ich wieder umgebogen. Und das hat System. Ich sage immer, im Schicksal, die Umwege sind der geradeste Weg zum Ziel. Ohne die Umwege geht's nicht, weil der direkte Weg wäre nicht gegangen. Da sind 100.000 Hügel, die ich nicht bewältigen hätte können. Und die renne ich erst an, die muss ich erst umschiffen. Und dieses Umschiffen heißt, ich bearbeite Dinge in mir, die ich zuerst bearbeiten muss, um dorthin zu kommen. Um diese höhere Fähigkeit, mit der ich hoffentlich am Ende dastehe, zu haben. Und die versuchen sie dann nachher auch zu entdecken. Welche Fähigkeiten sind in mir gereift? Und da geht es nicht nur so sehr um die Äußerlichen, kann ich jetzt besser kochen oder besser stricken oder besser Nägel einschlagen, sondern was tue ich mit dem, auch in menschlicher Hinsicht, vor allem bin ich menschlich gereift, in meiner Art menschlich zu sein, zu anderen Menschen, aber auch zu mir selbst, wie sehr habe ich gelernt, mich selbst anzunehmen, so wie ich bin, fällt uns oft schwer, weil Es gibt so zwei Gruppen von Menschen. Die einen, das sind die, boah, ich bin eh der Beste und der Größte, tun zumindest so. Ja. Also oft ist so, die gerade so draußen stehen, sind in Wahrheit die Unsichersten, habe ich oft gesehen. Also die so ganz an der Rampe stehen, als erstes den Mund aufmachen und so gleich sich durchsetzen oder so, da ist oft so, im Geheimen sind die total unsicher und da hast du sozusagen, bumm, jetzt mit voller Gewalt hinaus und durch und ja nicht stehen bleiben und alles niederrennen. Der sich selber noch stärker in der Hand hat, der geht raus, schaut sich das einmal an, macht vielleicht einen Schritt zur Seite, weicht aus und schaut, wie er durchkommt und hat weniger Angst davor. Aber es gibt eben die andere Seite von Menschen, die sich gar nichts zutrauen. Ich bin eh so klein und meinen das nur ganz selbstlos. Ich nehme für mich nichts in Anspruch, ich kann auch nichts, ich tue auch nichts und ich tue eh niemand was, ich tue gar nichts. Na dann habe ich Angst, halt, ist ja verständlich, habe ich Angst, den nächsten Schritt zu machen, der mit Sicherheit irgendwo mal wieder ein bisschen wehtun wird. Aber was wert ist, weil Schmerz heißt eben auch, das Bewusstsein wächst. Nicht wahr? Wie ich dann gesagt habe, Bewusstsein hängt damit zusammen, dass unser Bewusstseinshorizont an seine Grenze kommt. Es will mehr hinein, als es fassen kann. Dann tut's weh. Na, wenn ich den Horizont ausweiten will, muss aber genau das passieren. Da muss ich immer an diese Grenze gehen. Da darf ich nicht sagen, ich bleibe im gemütlichen Bereich, wo es eh nicht wehtut. Habe ich halt ein nettes, angenehmes Leben, aber wahrscheinlich ist in dem dann nicht so viel weitergegangen. Und wenn die Schläge nicht von selber kommen, dann muss ich immer die Situationen suchen. Sehen Sie, da gibt es eine schöne Ballade vom Schiller, Der Ring des Polykrates. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Es kommt da ein bekanntes Zitat vor, ich werde es gleich erwähnen. Die ganze kann ich nicht auswendig, ist jetzt lang, aber es geht darum, da ist der König von Samos, wird besucht vom ägyptischen König und der König von Samos sagt ihm, also gib zu, wie glücklich ich bin. Und er zeigt ihm sein ganzes Reich und ja, ich kann dich nicht glücklich schätzen, weil dein größter Gegner lebt noch. In dem Moment kommt sein Heerführer, bringt ihm das Haupt des Gegners. Ja, ich kann dich immer noch nicht glücklich schätzen, denn deine Flotte ist unterwegs und die könnte untergehen. In dem Moment kommt die Flotte reich beladen mit Schätzen. Ja, aber die Kreter bedrängen dich mit ihren Schiffen, dein Reich ist doch in Gefahr. Die Nachricht kommt, nein, die Flotte ist im Sturm gesunken. Jetzt wird dem ägyptischen König schon immer banger, sagt, du, bei dir bleibe ich nicht. Die Götter müssen was Schreckliches mit dir vorhaben, so viel Glück ist nicht normal. Fürchte dich bitte vor der Rache der Götter und vor dem Neid der Götter. Und wenn dir nicht von selbst ein Unglück zustößt, bitte dann rufe es selbst herbei, wirf dein Kostbarstes ins Meer hinein. Und er tut es, der Ring des Polykrates, er wirft ihn ins Meer. Andern Tags kommt der Koch hocherfreut. Ja, der Fischer hat einen Fisch gefangen und stell dir vor, wir haben ihn aufgeschnitten, im Magen war der Ring. Und da wendet sich der Gast mit Grausen, nämlich der ägyptische König, das ist also das Zitat daraus, und verlässt also fluchtartig Samos, weil er sagt, also wenn der untergeht, der muss untergehen, da will ich nicht dabei sein. Also in diesem Sinne eine Anregung, wie man mit dem Schicksal umgehen kann. Versuchen Sie es einfach, sich ein bisschen zu beschäftigen damit. Also man muss einfach schauen, dass man die Distanz des Beobachters ein bisschen dazu gewinnt. Das ist schwer, aber da lernt man was dabei. Und dann glauben Sie mir nichts, glauben Sie dem Steiner nichts, schauen Sie selber. Es geht nicht eben darum, jetzt in einer früheren Inkarnation oder so zu blicken. Aber wenn man das konsequent tut, sich die Dinge anschauen, vor allem diese Übung, sich vorzustellen, ich selber war das, der das beauftragt hat, dass das genau zu dem Zeitpunkt jetzt passiert, wo es gerade am allerwenigsten haben will, dass mir das Unglück passiert. Ich selber war es. Und versuchen Sie sich das ganz plastisch bildhaft auszumachen, in der Fantasie. Das ist kein realistisches Bild jetzt natürlich sozusagen, wie es wirklich gewesen ist, aber um das geht's gar nicht. Die Seelenkraft, die Sie aufwenden, sich dieses Bild ganz plastisch zu machen, wird Ihnen was erzählen mit der Zeit. Bin ich überzeugt. In diesem Sinne, danke.